Bitte 1. Samuel Kapitel 1 aufschlagen, bevor wir uns mit dieser Stelle beschäftigen. Ein persönliches Beispiel. Es gab eine Frau im Jahr 1969. Diese Frau wurde mitgeteilt, dass es nicht möglich ist, Kinder zu bekommen. Und dann ist sie doch schwanger geworden. Und diese Frau hat dann eigentlich eine normale Schwangerschaft erlebt, bis die Schwangerschaft ziemlich fortgeschritten war. Und ziemlich spät in der Schwangerschaft, an einem Tag aus dem heiteren Himmel, bekam sie einen Anfall. Durch diesen Anfall, der Vater war dabei, hat alles miterlebt, er hat sofort die Rettung angerufen, aber sie lag am Boden zitternd, ihr Kopf ist angeschwollen, es wurde so groß wie ein Basketball, sie ist blind geworden, sie ist auch dann halb gelähmt geworden. Die Rettung ist gekommen und hat diese Frau abgeholt. Diese Frau, die Mutter werden wollte, nur das war damals in Wien nicht so leicht, das ist in Wien passiert. Und die wohnten im 13. Bezirk. Es gab nur im 19. Bezirk ein offenes Bett. Und sie mussten dann mit einem Krankenwagen vom 13. Bezirk ins 19. Bezirk fahren. Und dann, als meine Mutter dort eingeliefert wurde, und die mich kennen schon länger, ich meine, sind kennen diese Geschichte. Als meine Mutter dort eingeliefert wurde, durfte mein Vater nicht bleiben. Es war oft der Fall damals, dass diese Dinge halt so waren. Du durftest nicht mal bei der Geburt dabei sein. Als ich dort auf der Welt gekommen bin, durfte mein Vater nicht dabei sein. Mein Vater musste dann zurück in den 13. Bezirk fahren. Was tust du, wenn etwas passiert, das du dir nicht vorgestellt hast? Oder wenn Wünsche unerfüllt bleiben? Meine Mutter hatte etwas, das man Eklampsie nennt, die Vergiftung ihres Körpers durch das Baby. Und sie ist beinahe dran gestorben. Die interessante Realität ist, dass meine Mutter damals natürlich nicht wusste, dass sie mit einer Schwangerschaft so eine Gefahr eingeht. Das war ganz neu. Aber dann ist es passiert. Sie haben sich riesig gefreut. Endlich ein Kind. Aber dann, boom, unerwartet, alles aus. Und ich habe heute einen Bruder, der schon beim Herrn ist. Das Kind hat es nicht überlebt. Das war im Spital im 19. Bezirk, dieses Rudolfinerhaus. Dort wurde das Baby auch irgendwo damals begraben. Ob das jetzt noch da ist, weiß ich natürlich gar nicht. Aber mein Vater damals, als er zurückkam, hat zwei Dinge getan. Das erste ist, er hat seine Eltern angerufen, etwas, das er damals nie gemacht hat, aus schlicht und einfach diesem Grund, es war sehr teuer. Mein Vater hat mir schon sehr oft gesagt, $16 hat er bezahlt für 4 Minuten. Und erst bei der Vorbereitung für diese Predigt habe ich mir die Frage gestellt, das ist sowieso sehr teuer, wenn es 1:1 wäre mit heute, 2022. Aber wie viel Geld wert ist $4 damals pro Minute, wenn man das umrechnet auf heute? Es gibt online von der Nationalbank Österreich eine sehr interessante Umrechnungsrechner, was die Teuerung angeht. Damals war es $1 pro Minute 26 Schilling. 104 Schilling im Jahr 1969 wären heute 40 Euro, 10 Euro pro Minute, um Gebet zu bitten. Und du denkst, okay, da fühlt man sich wirklich alleine. Heute, was tun wir? WhatsApp anrufen und jetzt haben wir Videochat. Hilfe, Hilfe, man redet für eine Stunde. Konnte nur 4 Minuten mit seinen Eltern reden. Und dann hatte er in der Wohnung ein elektrischer Orgel. Er hat Loblieder gespielt und gesungen, gebetet und das Wort Gottes gelesen. Er wusste nicht, ob er bald als Witwer dastehen wird, ob er ein, und sie wussten, dass es ein Bub war, ob er einen Sohn bekommt oder ob er dann eine Frau noch hat ohne Kind. Und das ist, was dann zum Schluss passiert ist. Meine Mutter hat es überlebt, aber das Kind nicht. Und sie haben dann weiter dem Herrn gedient. Warum erwähne ich das? Immer wieder kommen Dinge vor. Und in der Stelle, die wir heute vor uns haben, in 1. Samuel Kapitel 1, nicht nur für Frauen, nicht nur für Mütter, für Männer auch. Wir wollen heute nicht nur Mütter anreden. Wir wollen alle Menschen, die im Herrn stehen, anreden und auch die, die Jesus noch nicht kennen, dazu ermutigen. Lerne Jesus kennen, weil nur er Hoffnung geben kann. In dieser Stelle ist eine Frau in einer Situation, die sehr, sehr herausfordernd ist. Sehr, sehr schwierig. Und sie lernt durch diese Situation, zum Herrn zu fliehen mit der Sache, mit der Situation. Und erst dann bekommt sie Frieden für ihren Herzen. Weil nur in ihm wahrer Friede zu finden ist. Unsere Schwierigkeit ist, wenn wir unerfüllte Wünsche haben oder wenn wir durch Leidenswege gehen, tun wir Folgendes immer wieder. Und das ist ein echt großes Problem. Statt dem Herrn in unsere Probleme einzubinden, versuchen wir aus Stolz und Kleinglauben unsere Lebensprobleme allein zu bewältigen. Wir glauben, ich bin stark genug. Oder wozu brauche ich das vor dem Herrn im Gebet zu bringen? Weil das ist eh schon, ich stehe vor vollendete Tatsachen, er kann eh nichts machen. Oh doch, Gott kann vieles tun. Gott ist ein Gott, der uns wirklich verändern kann. Und aus dieser Stelle, die wir heute vor uns haben, lernen wir Folgendes. Der Herr will dein Zufluchtsort sein. Lerne zunehmend mehr und mehr, das in deinem Leben einzubinden, egal was vorkommt. Es gibt einen Schöpfer Gott, der dich lieb hat, der dich gewollt hat, wie wir heute gehört haben. Du bist kein Zufallsprodukt, egal was die Wissenschaftler sagen. Du bist nicht aus Evolution entstanden, du bist ein Produkt der Gnade Gottes. Gott will dich, Gott liebt dich, Gott hat einen Plan für dein Leben und er will, dass du mit ihm dein Leben angehst. Dass du niemals alleine bist. Selbst wenn du in einer Wohnung im 13. Bezirk sitzen würdest und deine Frau liegt im Spital im 19. Bezirk, du weißt nicht, ob sie leben wird oder nicht, ob das Kind leben wird oder nicht, dass du einen Ort hast, wo du hinfliehen kannst, und in deinem Herzen Ruhe findest, mitten im Sturm. Hanne hat das erlebt. Hanne, ein Vorbild für uns heute. Und wir sehen in dieser Geschichte genau diese Tatsache, dass der Herr in uns wirken möchte. Wir wollen aber vorher auch erkennen, Hanne lebte nicht in einer einfachen Zeit. Sie lebte in einer Zeit, wo Israel nicht gerade dem Herrn treu ergeben war. Nicht mal der hohe Priester und seine Priestersöhne waren dem Herrn wirklich ganz treu. Das Buch Richter, wenn man dieses Buch liest, da kommt ein paar Mal vor diese Aussage, zu jener Zeit gab es keinen König in Israel, und jeder tat, was recht war in seinen Augen. Jeder dachte, ich bin meine eigene Autorität, ich werde machen, was ich will. Was ist mir recht? Und das tue ich einfach. Und das sah man leider damals sogar dort, wo man Gott hätte begegnen können. Da in der Stiftshütte, da in Silo, wo der Begegnungsort war, wo man Opfer bringen konnte, wo man eben die Gesetze, die Gott vorgeschrieben hat, erfüllen konnte. Eli war der hohe Priester. Er war schon fortgeschritten im Jahren und er hat zwei Söhne, die ihm geholfen haben. Aber diese zwei Söhne, eben Hophni und Phinehas, waren zwei Männer, die verheiratet waren, aber die waren richtige Schurken. So richtig böse Menschen. Erstens, sie haben, wenn ihr das nachher lesen wollt, in den Versen, in Kapitel 2, Verse 12 bis 17, steht, was sie getan haben mit einer Opfergabe. Sie waren dafür verantwortlich, die Opfern dort durchzuführen. Aber es gab eine ganz klare Regelung, wie das sein sollte. Und das wurde eigentlich im Wasser dann gekocht, aber sie wollten es nicht im Wasser gekocht haben, weil die Priester bekamen auch von diesem Fleisch einen Anteil. Und sie sind hingegangen und sagten, gib uns unser Anteil, bevor es gekocht wird. Wir wollen es braten. Schmeckt besser so. Mit Fett drauf und so weiter. Gegen Gottes Plan. Warum? Aber um ihre fleischliche Begierden zu eben besänftigen, um die zu erfüllen. Und es steht da, dass deswegen das Opfer für das Volk gestunken hat, sage ich mal. Das war für denen ein Gräuel. Du gehst hin, willst aufrichtig dem Herrn anbeten und du wirst eigentlich bestohlen. Von wem? Vom Priester. Ui, okay, nicht gerade gut. Zweitens, die waren sogar Ehebrecher. Es war öffentlich bekannt, dass diese zwei Priester mit den Frauen, die vor der Stiftshütte-Eingang dem Herrn gedient haben, dass sie mit diesen Frauen geschlafen haben. Öffentliche Schande. So, sie haben eigentlich ihre Begehren, ihre sinnliche Begierden einfach freien Lauf gelassen und meinten, Gott zu dienen. Und der Eli, der hohe Priester, wusste davon, hat es angesprochen, aber hat nichts dagegen unternommen. Hat einfach zugelassen. Und man sieht in Kapitel 4 und Vers 18, dass er als alter Mann gestorben ist. Und es steht da, dass er sehr groß war. Wo kriegt er diese übergewichtige Größe her? Na, der hat sehr viel und sehr gut gegessen. Wo hat er das gekriegt? Von seinen Söhnen. So, das ist so ähnlich wie Wasser predigen und Wein trinken. Ja, das sollt ihr nicht tun. Habt ihr noch mehr vom Schweinsbraten? Na, kein Schweinsbraten in Israel, aber wisst ihr, was ich meine? Habt ihr noch mehr von diesem guten Fleisch? Schmeckt so gut, aber das sollt ihr eigentlich nicht machen. Und dafür hat Gott ihn auch wirklich gerichtet. Aber das ist diese Situation, wo die Hannah lebt. Sie lebt in einer Zeit, wo, ja, das ist Israel, ja, das ist Gottes Volk, ja, es gibt eine Stiftshütte, es gibt einen hohen Priester, es gibt Priester, aber jeder Mann tut das, was er glaubt, recht ist. Er folgt nicht das Wort Gottes, er folgt nicht dem Herrn. Und hier ist eine Frau, die in dieser Situation steht. Was soll man tun, wenn man sich in solche schwere Zeiten befindet? Da gibt es wirklich nur einen Zufluchtsort. Es gibt wirklich das, was Psalm 32, Vers 7 uns sagt. Du bist mein Schutz, du behütest mich vor Bedrängnis, du umgibst mich mit Rettungsjubel. Sila, denk darüber nach. Wer ist dein Schutz? Psalm 119, Vers 14. Du bist mein Schirm und mein Schild. Ich hoffe auf dein Wort. Die klaren Verheißungen Gottes geben uns Zuflucht und Kraft in Zeiten, wo Menschen, die um uns herum sind, nicht Gott ernst nehmen. Gott bleibt immer noch Gott. Und liebe Geschwister, wir wissen nicht, was auf uns zukommt, aber wir haben für dieses Jahr 2022 als Gemeinde Leitvers, was wir heute zum ersten Mal auch auf der Wand hier aufgehängt haben, Johannes 14, Vers 27. Auch unser Herr Jesus hat uns dazu aufgerufen, nicht einfach wegen unserer Umstände Frieden zu haben, sondern unser Frieden in ihm zu finden. Da steht, und ihr könnt das auch mitlesen, wenn ihr wollt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Gehört ihm. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz errege sich nicht und verzage nicht. Lass uns heute die Umstände, die Hannah erlebt hat, miteinander betrachten. Und lass uns erkennen, dass dieser Frieden, den der Herr uns geben kann, diese innerliche Stärke, diese Zuflucht, die Gott uns in Christus anbietet, für uns heute auch genauso möglich ist, wie es damals für Hannah war. Und du wirst merken, vielleicht hast du es schon jetzt bei der Lesung der Stelle gemerkt, dass Hannah sehr betrübt, sehr leidend begonnen hat und am Ende voller Freude, voller Frieden mit dem Herrn das Leben angegangen ist. Der Unterschied war, das, was Gott in ihrem Leben getan hat. Heute gibt es auch einige, die heute in dieser Welt, viele Mütter sogar, die in dieser Welt heute sehr, sehr leiden. Es gibt Mütter, die in Kriegsgebieten heute leben. Es gibt Mütter, die getrennt sind von ihren Kindern, genau auch deswegen oder aus anderen Gründen. Aber es gibt nicht nur Mütter, die leiden. Es gibt auch Kinder, es gibt auch Väter. Es gibt viele Menschen in dieser Welt, die in dieser verkehrte, Sünde erfüllte Welt daran leiden, dass nicht alles so ist, wie es sein sollte. Und wo finden wir unsere Kraft? Wo ist unsere Zuflucht? Es ist in Jesus. So lass uns als erstes Hannas Leid betrachten. Und ich möchte hier hervorheben, dass sie keine Selbstverschuldung dafür hatte. Null. Sie hat nichts Falsches gemacht. Und trotzdem leidet sie. Das kommt ziemlich oft vor, dass jemand schwierige Situationen erlebt und leiden muss. Auch wir kommen immer wieder in solche Situationen hinein. Die sind für uns sehr, sehr herausfordernd. Sie sind ein Leidensweg. Und wir haben es nicht verursacht. Und da entsteht manchmal diese große Frage natürlich: Gott, warum? Damals ist diese Frage für Hannah auch vorgekommen im Herzen. Sie hat auch viel gelitten. Es gab keinen König damals in Israel, so sie hat keine irdische Autorität, wo sie hingehen konnte. Es war nur ihr Mann. Und wir schauen jetzt gleich, was dann da passiert ist. Das Erste, was für sie eine große Herausforderung war, ist, dass sie kein Kind hatte. Und vielleicht denkst du heute in unserer modernen Denkweise, ja, das sind ja viele Frauen, die keine Kinder haben und denen geht es eigentlich gut. Was ist das große Problem hier? Du musst dich aber in der damaligen Kultur und Situation versetzen. In Israel hat Mose selbst in 5. Mose 7, Vers 14 gesagt, gesegnet wirst du sein vor allen Völkern. Wer wird gesagt? Ist gesegnet. Israel. Mose sagt, wenn du Israel Gott nachfolgst, du wirst gesegnet sein vor allen Völkern. Und was wird das dann bedeuten? Eine der Sachen, sagte Mose, es wird kein Unfruchtbarer und keine Unfruchtbare unter dir sein, auch nicht unter deinem Vieh. Ui. So, wenn Gottes Segen vorhanden ist, dann sind wir fruchtbar, laut Mose. Aber hier ist die Hannah. Und sie ist unfruchtbar. Zumindest soweit. Was entsteht dann aus dieser Situation? Diese Situation war für sie sehr, sehr schwierig. Warum enthält Gott seinen Segen? Ist er böse? Sieht er mich nicht? Versteht, habe ich irgendwas doch getan? Habe ich doch Schuld an dieser Situation? Die Antwort auf diese Fragen sind, nein, du hast, Hannah, null Schuld. Gott tut etwas Größeres, als was du sehen kannst. Vertraue dem Herrn. Und das tut sie dann nach und nach. Aber in dieser Zeit, wo sie gelitten hat, es war echt schwer. Weil es ist nicht einfach, dass die Hannah alleine in dieser schwierige Situation mit ihrem Mann Elkanah zusammen das getragen hat, sondern der Elkanah, ihr Mann, wahrscheinlich nach einigen Jahren, wir wissen nicht natürlich wie lange, aber als er merkte, ich kriege keine Kinder von Hannah, was hat er getan? Eine zweite Frau zu sich genommen. Jeder tat das, was in seinen eigenen Augen recht war. Und die zweite Frau, Peninna, sie kriegte nicht nur ein Kind. Es steht da, sie hatte Kinder. Mehrere. Und jedes Jahr gehen sie dann und erfüllen ihre Pflichten vor dem Herrn. Sie gehen hin und opfern vor der Stiftshütte und jedes Jahr wieder kein Kind. Und was tut diese zweite Frau? Tröstet Hannah? Ermutigt Hannah? Nein, nein. Hannah litt unter Peninna, der zweite Frau ihres Mannes. Vers 2 sagt, dass sie mehrere Kinder hatte. Sie hatte Kinder. Und Vers 6 sagt, und ihre Widersacherin, pui, das ist ja ein starkes Wort, ihr Gegnerin, die gegen sie, gegen ihr eigentlich gekämpft hat, ihr Widersacherin reizte sie sehr mit kränkenden Reden, um sie darüber zu erzürnen, Warum? Dass der Herr ihr Leib verschlossen hatte. Das kannst du dir so vorstellen. Weißt du, der Herr hat dein Leib verschlossen. Du bist ja nichts wert. Du bist ja nichts nütz. Was hast du getan? Was machst du eigentlich? Schau mich an. Ich habe so viele Kinder und du hast ja nichts. Stell dir vor, jedes Jahr, in diesem Moment, in dieser Zeit, wo du eigentlich Gott anbeten willst, statt anbeten zu können, deine Widersacherin kommt her und macht dich fertig. Jedes Jahr. Das wäre wie, du kommst in eine Versammlung jeden Sonntag und da ist irgendeine Frau, irgendein Mann, irgendjemand da. Sobald diese Person dich sieht, schaut dich an und sagt, was ist mit dir los? Du hast ja eine ganz schlechte Woche gehabt, oder? Bist ja richtig Sünderin, bist ein richtiger Sünder, Versager. Was wirst du jetzt machen? Schau mein Leben an. Also würdest du sehr gerne in der Gemeinde kommen? Nicht so, wie der Herr das möchte. Du siehst hier, diese Frau war arrogant, diese Frau machte das Leben für Hannah schwer und Hannah muss damit umgehen. Hannah wurde von ihrem Mann Elkanah wirklich geliebt. Er hat Hannah sogar zweimal mehr Fleisch gegeben. Aber ja, du darfst nicht vergessen, diese Dinge helfen nicht besonders viel, wenn man in einem tiefen Leid durchgeht. Vers 8, der Mann von Hannah, Elkanah, spricht mit ihr, versucht sie zu trösten und sagt folgendes: Bin ich dir nicht mehr wert als 10 Söhne? Liebe Männer, wir müssen hier alle ein bisschen was daraus lernen. Okay? Also wenn unsere Frauen, und es ist nicht nur unsere Frauen, auch unsere Kinder, manchmal auch sogar mit Männern, wir Männer, was wollen wir tun? Hey, wir wollen das lösen. Okay? Ich kann jetzt nichts ändern, aber es gibt hier ein paar Fakten, die ich da hineinbringen kann. Es sind nur Fakten, aber das ändert alles. So, Hannah, schau, gibt dir zweimal so viel. Du hast mich, ich hab dich lieb. Sehe alles okay. Hannah leidet jetzt gerade. Und Männer, die schon länger verheiratet sind, merken, dass es manche Zeiten gibt, wo die Fakten sind natürlich die Wahrheit, aber unsere Frauen, unsere Kinder brauchen nicht Fakten, sie brauchen einfach Mitleid, Anteilnahme, Unterstützung, Liebe. Und der Elkanah hätte mit ihr vor dem Herrn treten sollen. Er hätte mit ihr vor dem Herrn im Gebet treten sollen und sagen, weißt du, ich wünsche mir auch, dass wir ein Kind hätten. Ich bin auch eigentlich enttäuscht. Wir wissen es nicht genau, aber es ist wohl möglich, dass der Elkanah gedacht hat, ja, ich habe Kinder durch Penina, brauche keine weiteren Kinder, ich liebe Hannah sie ist da für mich und alles ist gut, aber nicht für Hannah. Elkanah war ein Mann, der seine Frau wirklich geliebt hat und da wollen wir das auch auf jeden Fall bezeugen, aber Hannah leidete sehr. Wir dürfen heute auch daran denken, dass viele Menschen in unserer Welt leiden. Viele Frauen leben auch in einer geteilten Ehe. Sie haben einen Mann, sie lieben diesen Mann, aber sie teilen diesen Mann mit jemandem anders. Es könnte ein echtes Verhältnis sein, dass irgendeine andere Frau im Leben hineinkommt. Und das ist natürlich sehr, sehr schlimm. Aber viele Ehen sind anders geteilt. Heute, leider, sind viele Ehen so geteilt, dass der Mann mit seiner Frau verbunden ist und dann mit irgendeiner virtuellen Frau. Irgendeine Frau, die online irgendwie befriedigt. Und Pornografie ist heute so eine traurige Situation, so eine verbreitete Situation. Aber stell dir vor, was das an Ehen kaputt macht, wie oft wir damit konfrontiert werden. Eine geteilte Ehe, eine Frau, die sie will geliebt werden, aber ihr Mann hat ein geteiltes Herz. Die Widersacherin ist nicht mal eine reale Person. Ist jemand, der nur online ist. Es gibt Ersatzfrauen, die nicht in der Unzucht, in der sexuellen Bereich sind. Manche Männer haben Hobbys, Manche Männer haben eine geteilte Ehe, es ist meine Frau und mein Sportart. Oder es ist meine Frau und Unterhaltung. Ich komme nach Hause, setze mich vor dem Fernseher und das war's dann. Ich habe meine Pflicht getan. Sie hat eh genug zu essen. Ich gebe dir eh so viel. Nein, nein. Liebe deine Frau, Männer. Anteilnahme, Mitleid, trage, rede, suche Zeit aus. Natürlich auch das, was sogar für uns alle notwendig ist, dass wir überleben. Arbeit brauchen wir, aber für keine geteilte Ehe, dass du eine Frau hast und deine Arbeit als Nebenfrau. Überleg dir, liebe Männer, du wirst eines Tages nicht mehr arbeiten, aber was tust du in der Zwischenzeit? Baust du die Ehe, die Beziehung mit deiner Frau auf? Weißt du die Ängste, die Schwierigkeiten, die deine Frau haben? Trägst du diese Dinge mit? Redest du? Zeigst du Liebe? Und wenn du sagst, naja, ich tue eh meine Arbeit, oder naja, ich einmal im Monat reden wir schon ein bisschen. Also, weißt du, ich will jetzt nicht sagen, liebe Männer, dass du und ich, dass wir das schaffen, wirklich alles zuzuhören, was unsere Frauen uns sagen möchten. Also das, glaube ich, verstehen wir alle, dass das sehr, sehr oft eine Frau sehr, sehr gesprächig sein kann und wir Männer manchmal das nicht wirklich ganz gut schaffen. Aber wir sollen und müssen uns bemühen. Und unsere Frauen müssten auch natürlich mit uns ein bisschen Rücksicht haben, dass wir nicht zu allem fähig sind. Das ist eine normale Sache, aber es ist ein Miteinander, nicht ein Gegeneinander. Und hier siehst du fast wie der Elkanah, sagt du, ich bin eh für dich da, du, ich hab dich lieb. Was ist das Problem? Das Problem ist groß. Was tut die Hannah? Ich möchte aber jetzt noch was anderes dazu sagen. Wir reden heute von Hannah, von Mann und Frau, aber die Anwendung dieser Stelle geht darüber weit hinaus. Wisst ihr, es gibt Kinder, die würden sehr gerne eine Mutter haben, die sie liebt. Oder die Liebe zeigt, wie Dory Van Stone. Dieses Buch gibt es auf Deutsch, es gibt es bei CLV sogar als gratis PDF-Download. Ich habe das an ein paar Leute auch weiter empfohlen. Dory Van Stone lebte in den Vereinigten Staaten und sie schreibt Folgendes. Überlegt euch, versucht euch in diese Situation hineinzuversetzen. Schweigend trat ich ans Fenster und starrte in die Dunkelheit hinaus. Meine Augen folgten den Scheinwerfern jedes vorbeifahrenden Autos. Ich saß auf meinem braunen Schemel, die Arme fest um die Knie geschlungen, in dem verzweifelten Bemühen, warm zu werden. Stunden vergingen. Endlich erblickte ich die schattenhaften Umrisse meiner Mutter. Um die Ecke biegen und den Fußweg hochkommen. Bis sie unsere Wohnung im ersten Stock erreicht hatte, hatte ich mich durch den dunklen Raum getastet, um sie zu begrüßen. Hoffentlich freut sie sich, mich zu sehen. Doch wie gewöhnlich schob sie mich beiseite und nahm meine Schwester Maria in die Arme. »Liebling, wie geht es dir?« sagt sie zärtlich. Ich stand da, die Hände in den Taschen meines verschlissenen Rocks vergraben und wartete darauf, dass sie mich auch lieb hatte. Doch sie stieß mich beiseite. »Was willst du?« fuhr sie mich an. »Würdest du mich auch umarmen?« »Entschuldigung, würdest du mich auch umarmen?« fragte ich schüchtern. »Sicher dich, Entschuldigung, scher dich weg. Scher dich weg.« schnauzte sie mich an. Ich war erst 6 Jahre alt. Doch die Szene in jener Wohnung sind unauslöschlich in meinem Gedächtnis eingegraben. Diese Geschichte fängt sehr, sehr schlimm an. Und du leidest mit, wenn du diese Geschichte liest. Aber es hört und endet wunderbar, weil sie Liebe findet. Was tut Hannah? Ihre Geschichte hier ist auch sehr, sehr schlimm, ist sehr schwer. Was tut sie? Wo findet sie eben Zuflucht? Hannahs Zuflucht. Gott ist unser Helfer. Wenn wir hier weiter lesen, dann merken wir, es geht weiter und es geht weiter und sie leidet, aber dann kommt der Tag, wo sie einfach merkt, ich muss mein Herz vor Gott ausschütten, ich muss vom Herrn einfach Hilfe bekommen. Und sie geht hin und spricht mit dem Herrn. Es steht hier in Vers 11. Da fangen wir mit Vers 10 an. Sie aber betrübt, wie sie war, betete zum Herrn und weinte sehr. So sie geht an Vers 9 an Eli vorbei, der dort vor der Stifthütte sitzt. Sie geht hinein und sie betet und sie weint sehr. Also was für eine wirklich herausfordernde Situation sie hatte. Sie geht hin und sie weint, Vers 11. Und sie legte ein Gelübde ab und sprach, Herr, der Herrscher, wenn du das Elend deiner Magd ansehen und an mich gedenken und deine Magd nicht vergessen wirst und deiner Magd einen Sohn geben wirst, so will ich ihn dem Herrn geben, solange er lebt. Und kein Schermesser soll auf sein Haupt kommen. Sie sagt sogar, Herr, ich gebe dir meinen Sohn, wenn du mir diesen Sohn schenkst. Er soll dir gehören. Und da merkst du hier, dass sie Zuflucht findet im Herrn selbst. Also sie geht hin und sagt, Herr, es dreht sich nicht mehr um mich, möchte, dass du dieses Kind bekommst, aber ich möchte einfach, dass mein Leben dir die Ehre gibt. Ich möchte nicht in diese Scham und Schande weiterleben. Dir soll er gehören. Gib alles den Herrn. Und liebe Mütter und Väter, das ist unsere Aufgabe grundsätzlich, was unsere Kinder angeht, oder? Wir erziehen unsere Kinder nicht, um die Kinder für uns zu behalten, damit sie uns als Eltern ein Leben lang dienen. Wir erziehen unsere Kinder, damit sie in dieser Welt hinausgehen können und dem Herrn dienen. Wir geben unsere Kinder dem Herrn. Und damit haben wir wirklich das Beste erreicht, was wir erreichen können mit der Erziehung. Und wir wollen in unserer Erziehung auch unsere Kinder zum Herrn führen. Du siehst hier eine Realität, die wirklich schön ist. Hannah geht zum Herrn, sie weint, sie ist wirklich traurig und sie spricht aber Gott richtig an. Sie sagt nicht, du bist irgendwie ein schwacher Gott, sondern du bist der Herr der Herrscher. Du hast alle Macht. Du kannst alles tun, was du willst. Nur du. Und sie sagt auch in ihrem Gebet, wie es ihr wirklich geht. Sie ist nicht eine, die jetzt sagt, ja, mir geht's eigentlich gut, könntest du? Nein, sie sagt da, ich fühle mich vergessen, vergiss mich bitte nicht. Ich glaube, du denkst gar nicht an mich, bitte denke an mich. Weißt du, man fühlt sich so. Wir wissen natürlich, Gott sieht alles, wir müssen ihm gar nichts informieren, aber seien wir jetzt alle ehrlich, wenn wir durch solche tiefe Täler gehen, welche Gefühle erleben wir? Gott will, dass wir diese Gefühle ganz offen aussprechen. Und dann sagen, aber ich harre auf dich. Ich warte auf dich, Herr. Du bist meine Hoffnung. Und sie sagt dreimal an dieser Stelle, dass sie deine Magd, sagt sie zum Herrn, ist. Dein Dienerin. Ich will nicht meinen Weg gehen. Ich will dein Weg gehen, Herr. Ich möchte dir dienen. Das ist die richtige Einstellung. Und du denkst, super, das war's dann. Alles in Ordnung. Sie betet. Und in dieser Zeit betet sie, Vers 12, sehr lange. Während sie nun lange vor dem Herrn betete, beobachtete Eli ihren Mund. Weißt du, manchmal erlebt man traurige Dinge und man sucht Trost und Zuflucht und geht man hin zum Herrn. Und selbst die Leute, die dir ermutigen und dienen sollen, verstehen falsch. Und da brauchst du sogar ein bisschen eine Zeit, um das zu erklären. Was ist hier los? Es gibt keine perfekte Diener Gottes. Eli hatte, wie wir schon gesehen haben, einige richtige Schwächen. Aber er beobachtet Hannah und er merkt, irgendwas ist ungewöhnlich hier. Ihr Mund bewegt sich, aber ich höre nichts. Und was schließt er? Sogar Hannah wird vom Priester Eli verurteilt. Was sagt Eli? Vers 14, er sprach zu ihr, wie lange willst du betrunken sein? Gib deinen Wein von dir. Oh, Ich schütte mein Herz aus vor dem Herrn und der Priester schaut mich an und sagt, du bist eine betrunkene Frau, hör auf, das zu tun. Oh. Was tust du, wenn Menschen so derart versagen? Aber Gott sei Dank, preist dem Herrn, die Hannah mit einer respektvollen Art und Weise verteidigt sich und sagt, nein, 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 verstehe mich nicht falsch, Vers 15. Sie antwortet und sprach, nein, mein Herr, ich bin eine Frau von beschwertem Gemüt. Wein und starkes Getränk habe ich nicht getrunken, sondern ich habe mein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet. Das ist das Richtige. Vor dem Herrn ausschütten. Und manchmal brauchst du das auch lange tun. Du kannst nicht einfach sagen, Herr, bitte hilf mir. Amen. Jetzt, wie geht's mir? Hat nicht gewirkt. Gott hilft mir nicht. Manchmal braucht es wirklich Zeit, dass du dein Herz ausschütten kannst vor dem Herrn. Damit du das überhaupt richtig formulieren kannst vor dem Herrn. Ehrlich und offen. Deswegen ist diese Beziehung, diese Zeit mit dem Herrn so wichtig. Vers 16, halte doch deine Magd nicht für eine Tochter Bilials, denn aus großem Kummer und Betrübnis habe ich so lange geredet. Die Hannah sagt, was in ihrem Herzen los ist. Und der Eli, Gott sei Dank, war bereit, auf sie zu hören und gibt Zuneigung, zeigt Mitgefühl und gibt ihr eine Verheißung. Es steht da in Vers 17, da antwortete ihr Eli und sprach, geh hin in Frieden. Geh hin in Frieden. Der Gott Israels gewähre dir deine Bitte, die du an ihn gerichtet hast. Geh hin in Frieden. Gott sieht, Gott hört, ich bestätige, dass Gott dich liebt. Geh hin in Frieden. Gott gebe dir das, worum du gebeten hast. Was für eine Gnade. Es war auch so im Leben von Dori Van Stone. Ihr Leben ging von schlecht zu schlechter. Ihre Mutter hat sie dann nicht nur selbst abgestoßen. Es kam dann der Tag, wo die Mutter sagt, ich will nicht mal mich um euch kümmern, die zwei Mädels. Und er hat sie dann im Waisenhaus gegeben. Und im Waisenhaus waren die Menschen nicht besser. Sie haben mit Gewalt die arme Waisenkinder in Ordnung, also wirklich versucht zu beherrschen. Und sie wurde oft geschlagen. Sie wurde oft misshandelt. Und sie suchte irgendwo Zuneigung, irgendwo Hilfe. Und dann kam eines Tages in diesem Waisenhaus eine Gruppe von christlichen Menschen und haben von Jesus erzählt. Sie haben das Evangelium aus dem Wort weitergegeben. Sie haben diesen einen Satz wiederholt, immer wieder. Vergesse nicht, Gott hat dich lieb. Gott liebt dich. Und es ist Gnade, dass Dori in diesem Moment, dass bei ihr das Licht aufgegangen ist, dass sie das verstanden hat und dass sie das angenommen hat. Und auf einmal, schreibt sie in ihrer Biografie, auf einmal hat sie verstanden, Gott liebt mich. Sie hat es geglaubt. Und die Geschichte geht dann weiter, als sie dann mehr und mehr von Jesus erfährt und von ihm lernt. Nach und nach, Jahr nach, lernt sie sogar einen Mann kennen, der Jesus liebt. Einen Mann, der sie geliebt hat, der wirklich geholfen hat durch alle diese schweren Sachen, das alles zu bearbeiten, wahre, echte Liebe durch den Herrn Jesus Christus, aber sonst nicht zu finden. Und manchmal, nicht manchmal, aber sehr, sehr oft in dieser Welt gibt es viele Quellen, die scheinen irgendwie als vielleicht eine Lösung zu geben. Aber wenn Jesus nicht im Mittelpunkt steht, die sind immer nur, helfen nur so weit und dann kommst du zurück zum Anfangspunkt. Sagst, wozu das Ganze? Aber wenn du weißt, dass der Schöpfer Gott dich lieb hat, dann kann es echt egal sein, ob irgendjemand sonst dich lieb hat. Weil dein Gott liebt dich. Und das Schöne ist, Gott sagt nicht nur das, wenn du mich kennst, ich schenke dir viele weitere Menschen, die mich kennen, die dich auch lieben werden. Schau und sehe meine Liebe in deiner Gemeinde. In meiner Gemeinde, sagt der Herr, und verstehe, ich bin für dich da. Und das bringt uns dann zum Schluss unserer Stelle, was wir heute betrachten. Natürlich kann man aus dieser Stelle extrem viel herausziehen, aber heute einfach zum Schluss. Hanna fand ihr Zuflucht im Herrn, er war ihr Helfer und sie hatte dann eine Zuversicht. Sie fand Frieden im Herrn. Es steht da in Vers 18, sie sprach, lass deine Magd Gnade finden vor deinen Augen. So ging die Frau ihren Weg und aß und ihr Angesicht war nicht mehr so wie es vorher und sah nicht mehr traurig aus. Warum war sie auf einmal nicht mehr traurig? Weil sie erkannt hat, Gnade habe ich vom Herrn bekommen. Sie verwendet dieses Wort Gnade. Und das ist wirklich, dass er für mich, dass der Herr mir Gunst oder Vorteile sozusagen gibt. Ich habe, möge ich das bekommen. Und das wusste sie, wird sie bekommen. Warum? Sie war nicht mehr traurig. Gott hat schon im Herzen gewirkt. Diese ganze Belastung ist schon weg, beim Herrn abgegeben. Und dann noch dazu, sie hat das Wort des hohen Priesters bekommen. Auch wenn er nicht ein vorbildlicher hoher Priester war damals, es war jemand, der für Gott dort stand und er sprach zu ihr und sagte, Gott gebe dir, was du möchtest. Sie wusste, Gott hört und sie war ermutigt. Sie wusste, sie kann sich auf dem Herrn verlassen. Wir finden im Neuen Testament ähnliche Stellen in Philipper 4, 6 bis 9, wo es steht, dass wir uns um nichts sorgen sollen, sondern dass wir alle unsere Sorgen vor dem Herrn bringen, mit Gebet und mit Danksagung, dass wir alles ihm kundgeben sollen. Und dann wird einen Frieden, der allen Verstand übersteigt, unsere Herzen bewahren. Wir schütten unsere Herzen vor dem Herrn aus. Oder 1. Petrus 5, Vers 7, dass wir sehr, sehr oft sagen, werft alle eure Sorgen auf ihn, weil der Herr sorgt sich um euch. Er hat alles im Griff. Vertraue dem Herrn. Er ist gut. Und wenn du wissen willst, wie es Hanna ging nachher, weil natürlich den Rest, wir werden jetzt nicht das alles erklären, aber sie ging nach Hause, sie bekam einen Sohn, der hieß Samuel. Und Samuel ist dann wirklich zurückgebracht worden zum Herrn, diente dem Herrn im Tempel. Und in Kapitel 2 hast du etwas Wunderschönes. Du hast hier eine herrliche Darstellung ihres Gebetes, nachdem der Herr alle diese Dinge gelöst hat. Und sie sagt in Vers 1, mein Herz freut sich in dem Herrn. Mein Horn ist erhöht durch den Herrn. Mein Mund hat sich weit aufgetan über meine Feinde, denn ich freue mich in deinem Heil. Der Herr hat Hanna Freude gegeben. Es kam und kommt nur vom Herrn. Weißt du, manchmal kommst du in eine Situation, wo du bist echt enttäuscht und alles läuft nicht, wie du dir das vorgestellt hast. Aber trotzdem weißt du, Gott hat alles im Griff. Geb nicht auf. Bleib treu, folge dem Herrn nach und schau, was der Herr auch tut. Und ich darf heute sagen, ich bin sehr dankbar, dass meine Mutter das auch getan hat. Weil die Ärzte haben mir gesagt, du wirst jedes Mal, Eklempsie, glaube ich, sage das halbwegs richtig aus, du wirst jedes Mal diese Vergiftung erleben. Du kannst keine Kinder haben. Sie haben dann deswegen auch meinen älteren Bruder adoptiert. Das war Gottes Plan für ihr Leben. Aber dann, meine Mutter war überzeugt, nein, Gott will, dass wir Kinder bekommen. Ich bin nicht bereit, einfach aufzugeben. Und sie haben gebetet, sie haben gesucht. Dann haben sie einen Arzt kennengelernt und er sagt, ah ja, ja, so weißt du, es gibt schon eine Möglichkeit, etwas, das du dagegen tun kannst. Hier ist ein bestimmter Ernährungsplan, bestimmte Vitamine, die musst du einnehmen. Wenn du das machst, müsste alles okay sein. Müsste. Was tut man in so einer Situation? Meine Mutter und mein Vater gemeinsam vor dem Herrn haben sich entschieden, dieses Risiko einzugehen und dem Herrn zu vertrauen. Deswegen stehe ich heute da. Preis dem Herrn für seine Gnade. Ich bin dankbar. Meine Kinder sind dankbar. Kara ist dankbar. Ich bin da. Mein jüngerer Bruder Tony ist auch da. Warum? Weil da kein Risiko damit verbunden war? Weil keine mögliche Herausforderung damit verbunden war? Nein, nein. Eine Überzeugung, Gott ist mein Helfer. Und das ist Gottes Plan, Gottes Wille. Wir vertrauen, verlassen uns auf ihn. Meine Eltern sind ganz normale Eltern. Die sind keine perfekten Menschen. Aber weißt du, diese kleinen Glaubensentscheidungen, die wir treffen, das ist nicht leicht. Aber wenn wir dem Herrn folgen, er gibt uns die Hilfe, die wir brauchen. Genau das ist auch, was immer wieder im Wort steht. Und ich möchte mit diesem einfachen Gedanke heute abschließen. Überlegt euch, wer ist unser Helfer heute? Hebräer 4, Vers 15. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten. Denk an Eli, kein Mitleid. Du bist betrunken, was ist mit dir? Glaubst du, dass Jesus mit dir so umgeht? Nein, Jesus weiß ganz genau, was du erlebst. Und er hat Mitleid mit dir. Er sieht das. Wir haben einen hohen Priester, Jesus Christus, der für uns gestorben ist. Er hat Mitleid mit unseren Schwachheiten. Hebräer 4 sagt weiter, er ist einer, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Wir gehen hin zum Herrn mit unseren Sorgen. Und 1. Johannes 2 und Vers 1 sagt, meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher, einen Anwalt, einer, der für uns redet. Wo? Bei dem Vater. Und wie, wer ist das? Jesus Christus, unser hoher Priester, Jesus. Er spricht für uns. Und was? Warum? Einfach, weil wir uns auf ihn verlassen, weil wir an ihn glauben, weil wir ihn lieben. Und da geht's weiter. Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist das Sühnopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Halleluja! Er ist für die ganze Welt gestorben. Und in dieser Geschichte dürfen wir Folgendes auch nicht übersehen. Diese Geschichte dreht sich nicht hauptsächlich um Hannah und Samuel und Elkanah, obwohl sie die Hauptdarsteller sind in dieser Geschichte. Warum interessieren wir uns dafür? Nur weil daraus entstand ein Richter in Israel, der Samuel, der später als Richter diente jahrelang. Natürlich hat das einen bestimmten Wert geschichtlich betrachtet, aber das ist nicht alles. Überleg dir, wenn du die gesamte das gesamte Alte Testament und auch die Bibel betrachtet, immer wieder kommen solche Situationen vor, wo eine Frau unfruchtbar ist. Und dann wird gebetet. Und dann gibt Gott durch ein Wunder ein Kind. Das fing an mit Sarah und Isaak. Sarah konnte keine Kinder kriegen. Abraham hat auch versucht, auf seine eigene Wege Kinder zu kriegen. Hat er auch geschafft mit Ismael. Aber es soll ein Kind der Verheißung sein. Und Gott tut ein Wunder durch Sarah. Und als sie alt war und eigentlich keine Kinder hätte bekommen sollen, kriegt sie Ismael. Nicht Ismael, sondern Isaak. Den Versprochenen. Rebekka, die Frau von Isaak. Hat genau das gleiche Problem. Rebekka kriegt keine Kinder. Und Isaak betet und bittet Gott um ein Kind. Und dann kriegt er Zwillinge. Passiert dann genauso mit Rahel. Bekommt keine Kinder. Und dann bekommt sie Josef, der Retter des Volksstamms Israel sozusagen. Dann hast du auch eben die Situation, wo in Israel kein Richter da war. Und der Herr gibt eine Frau, die unfruchtbar war, Simson als Kind, als Gebetserhörung. Simson war eine Katastrophe, aber Simson hat Israel von ihren Feinden gerettet. Und Gott schaut in jeder Situation, dass das, was Israel braucht, auch erfüllt. Und wenn sie einen Retter brauchen, bekommen sie einen Erlöser, einen Helfer, einen Retter. Dann haben wir die Stelle hier in Hanna. Israel war in einer schlimmen Situation. Was hat Samuel getan? Samuel hat Israel wieder auf den Weg gebracht, Gott wirklich zu ehren. Er war ein treuer Richter. Er war ein riesiger Helfer für Israel. Und dann schaust du im Neuen Testament. Da gibt es auch eine Frau, die sehr fortgeschritten ist im Leben. Sie und ihren Mann haben keine Kinder bekommen. Es war für sie eine Schande. Und ihr Mann ist Priester. Und dann geht er im Tempel hinein Und als er dort dient, erscheint ihm ein Engel und sagt, ihr bekommt ein Kind. Und er sagt, wie soll das sein? Wenn Gott was sagt, ist es kein Problem. Und dann kann er nicht mehr reden. Welches Kind ist dann geboren von Elisabeth? Johannes der Täufer. Und jetzt der Gipfel. Wer sollte niemals ein Kind kriegen? Eine Jungfrau. Okay, geht nicht. Und die Menschen denken auch so. Geht nicht, nicht möglich. Und Gott sagt, ich werde meinen Sohn durch ein Wunder in dieser Welt schicken. Eine Jungfrau wird gebären. Ein Wunder. Ja, es ist nicht möglich. Wir geben das, alle geben das zu. Es ist nicht möglich ohne Gott. Mit Gott ist alles möglich. Und wir sehen im gesamten Alten Testament und im Neuen Testament, wie Gott immer wieder das Unmögliche tut, um sein Volk, um die Menschen, die er liebt, Trost und Hilfe zu geben, Errettung zu geben, rechtzeitig. Und Jesus ist gekommen durch eine Jungfrau. Und wir haben deswegen heute Hoffnung. So, wenn du Samuel, 1. Samuel 1 liest, denk nicht einfach daran, dass hier wird eine Frau geholfen, sondern so ist unser Gott, der in der Lage ist, uns die Hilfe zu geben, genau in der Art und Weise, wie wir es brauchen. Es ist nichts für ihn zu schwer. Und der Grund, warum wir manchmal auf seine Hilfe warten, ist nicht, weil er uns nicht sieht, ist nicht, weil er irgendwas vergessen hat oder nicht erkannt hat, sondern weil er uns zu einem Vorbild seiner Gnade machen will. Dass wir ihn verherrlichen können in unserem Glauben, in unserem wartende Erwartung und Vertrauen in seiner Gnade, indem wir auch sagen, Herr, ich bin dein Diener, mach mit mir, was du willst. Die Hannah hatte Frieden in ihrem Herzen, bevor sie schwanger geworden ist, nicht erst nachher. Sie ging weg mit Frieden in ihrem Herzen. Und der Herr gab dann auch Samuel. Liebe Geschwister, der Herr will dein Zufluchtsort sein. Der Herr Jesus will dein Leid mit dir tragen. Du darfst das erleben. Er ist treu. Und wenn wir heute daran denken, dass wir in verschiedene Herausforderungen stehen, in unserem eigenen persönlichen Leben, in der Welt, was ist die Lösung? Es ist nicht Politik. Es ist Jesus. Wenn wir alle Jesus nachfolgen, gemeinsam, dann können wir diese Welt ihm zur Ehre verändern. Eine Person nach dem anderen. Und wenn du durch Enttäuschung gehst als gläubige Person, hast du eine wunderbare Möglichkeit, in dieser Enttäuschung, in dieser Herausforderung, deinen Herrn Jesus Christus darzustellen. Dass du tatsächlich ihm alles auf dem Altar legst und sagst, Herr, nimm von mir alles. Ich bin nicht mehr mein eigener Mensch, ich möchte dir nachfolgen. Ich gehöre dir. Und du wirst wundern, du wirst staunen, wohin dieser Weg dich führt. Es wird nicht immer leicht sein, aber es wird immer mit der Treue Gottes verbunden sein. Preis dem Herrn, dass wir in Jesus Christus so eine Gnade haben. Hast du in Demut erkannt, dass Jesus der Einzige ist, der dir wirklich helfen kann? Und versuchst du immer, Tag für Tag, es ist dein Ziel, nicht in eigener Kraft, versuchst nicht in eigener Kraft fruchtbar zu werden, sondern verlässt dich auf den Herrn Jesus, dass er in dir diese Frucht bewirkt und dass deine Liebe und Beziehung zu ihm einfach wächst und stärker wird, Tag ein und Tag aus.